glaube, es gibt ein Repertoire an Dingen, die man dann in Grenzfällen einfach noch zusätzlich wird machen können. Und wenn man eben auch eine Behandlung anstrebt, weil der Patient vielleicht auch betroffen ist nach einem ersten klinischen Ereignis, dann hat man jetzt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Zukunft. Ich sehe das deswegen positiv und vielleicht dann in dem Punkt auch weniger dogmatisch.
Das war Clemens Warnke, mit dem ich mich heute über die neuen McDonald-Kriterien zur Diagnose der multiplen Sklerose unterhalten möchte. Die Kriterien sind zwar noch nicht publiziert, aber seit ihrer Präsentation auf dem diesjährigen ECTRIMS-Kongress in Kopenhagen in aller Munde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und moderiere diesen Podcast zu spannenden aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Professor Dr. Clemens Warnke ist geschäftsführender Oberarzt und Leiter der Sektion Neuroimmunologie am Universitätsklinikum Marburg und war bis vor kurzem noch am Universitätsklinikum in Köln tätig. Clemens Warnke arbeitet seit Jahren wissenschaftlich und klinisch auf dem Gebiet der multiplen Sklerose und er ist demnach ein optimaler Gesprächspartner, um schon einmal vorab einen Blick auf die neuen McDonald-Kriterien von 2024 zu werfen, die allerdings im Detail erst im Laufe des ersten Halbjahres 2025 publiziert werden. Dennoch wurden wesentliche Änderungen schon kommuniziert und bereits durchaus kontrovers aufgenommen. Wir wollen daher in den nächsten 20 Minuten versuchen, einen Überblick über die wesentlichen Änderungen herauszuarbeiten und diese einzuordnen und entsprechend zu kommentieren. Ja, lieber Clemens, herzlich willkommen hier zum Podcast. Sehr schön, dass du da bist. Freue mich sehr.
Matthias, freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde und diesen Podcast auch einmal mit begleiten darf. Vielen Dank.
Ja, super. Also letztlich, wir wollen uns ja heute über die neuen Diagnosekriterien unterhalten. Noch nicht publiziert, von daher natürlich so ein bisschen nicht ganz konkret an den Fakten gesprochen. Aber es ist ja so viel schon bekannt, dass es sich, glaube ich, lohnt, mal die einzelnen Punkte auch so zu analysieren, durchzugehen. Ich würde dich eigentlich ganz erst mal fragen, was ist denn für dich so die wichtigste Neuerung oder das, was dich vielleicht am meisten irgendwie angeregt hat?
Ja, wie du sagst, ist noch nicht publiziert. Dennoch macht es Sinn, denke ich, heute schon mal drüber zu sprechen, weil auch hier bei der heutigen DGN wird das manchmal thematisiert und dann werden so Dinge in den Raum geworfen, jetzt, dass zum Beispiel das Riss in manchen Situationen dann schon als MS klassifiziert werden kann, dass eben auch neue Regionen hinzukommen bei der räumlichen Dissemination, zum Beispiel der optische Nerv und dass man auch nicht unbedingt mehr die zeitliche Dissemination braucht, um eben die Diagnose MS zu stellen. Und das ist ja schon ein Paradigmenwechsel in vielen Aspekten und zusätzlich noch Spezifitätszeichen im MRT hinzukommen, die eigentlich auch bei vielleicht erhöhter Sensitivität, aber keinen Verlust der Spezifität bedeuten. Insgesamt sind das Dinge, die schon sehr interessant sind und die man, denke ich, auch mal ganz gut diskutieren kann jetzt schon. Muss natürlich abwarten, wie das ganz genau in dem Paper dann aussieht.
Lass es vielleicht mal systematisch durchgehen. Also das Erste, was ja sicherlich eine Neuerung darstellt, ist, dass man ja neue Topografien zugefügt hat. In dem Fall der Optikus, vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, was da auf uns zukommt und wie man vor allen Dingen das nachweisen kann.
Ja, wir sind ja beide, glaube ich, Kliniker, die viele MS-Patienten auch sehen, auch bei den Frühdiagnosen. Und so zwischen 20% und 30% der Erstpräsentationen sind ja der optische Nerv. Und manchmal findet man dann ja eine periventrikuläre Läsion zusätzlich. Und dann sagt man ja eigentlich auch als Kliniker, jetzt haben wir eine räumliche Dissemination, weil wir haben den optischen Nerven und wir haben gleichzeitig noch eine Läsion im MRT, die irgendwie nichts mit der Klinik zu tun hat. Und dann ist es auch so ein bisschen absurd, dass man bisher eben noch eine weitere Region eigentlich braucht. Und damit wird eben gebrochen, weil man eben seit 2018 auch gesehen hat, mit Studien in verschiedenen Zentren, dass die Sensitivität ein bisschen zunimmt für die MS-Diagnose, wenn man den optischen Nerven noch mitnimmt als sozusagen fünften Ort der räumlichen Dissemination ohne Verlust an Spezifität. Also man ist eigentlich genauso sicher eigentlich mit der Diagnose. Das Wichtige zu wissen ist, dass es dann auch so sein wird, dass man diese Beteiligung im MRT zeigen kann, in den VEPs und aber auch im OCT, womit dann auch das OCT, was ja zumindest an MS-Zentren teilweise schon eingesetzt wird, auch nochmal natürlich an Gewicht gewinnen wird. So davon ist zumindest auszugehen.
Ne? Also eigentlich, sagen wir mal, aus Sicht des Klinikers schon absolut vernünftig, dass man jetzt eben auch unter Hinzunahme des Nervus Opticus, den man ja auf verschiedene Art und Weisen dann eben belegen kann, räumliche Dissemination nachweisen kann.
Ich würde sagen, ja, und wir müssen halt immer vorsichtig sein, weil die MS ist und bleibt eine Ausschlussdiagnose. Ne? Also man läuft natürlich Gefahr, wenn man dann im Grunde neue Topografien und so weiter aufnimmt, dass man auch Fehldiagnosen vielleicht stellt, weil an dem optischen Nerven irgendwas anderes eigentlich als was nicht Entzündliches los ist. Und da findet man noch eine Läsion und dann ist man schnell Richtung MS unterwegs. Aber man muss eben dann auch die spezifischen Veränderungen kennen, vielleicht auch im VEP nicht das leichtfertig sozusagen übernehmen. Aber ich glaube, es ist ein Zugewinn, weil das in der Praxis typische Optikus Neuritis ja auch ein klinisch typisches Syndrom darstellt. Und das hilft uns, glaube ich, dazu.
Ich glaube, ganz wichtig, glaube ich, aus meiner Sicht ist immer wieder zu betonen, dass das ja nicht im luftleeren Raum ist, ja, sondern dass das ja auch nach wie vor die Forderung besteht, dass das letztlich eine typische demyelinisierende Erkrankung sein muss und eben eine Ausschlussdiagnose ohne bessere Erklärung für was anderes. Und da haben uns ja die rezenten Papers zur Optikus Neuritis auch ganz gute Anhaltspunkte gegeben. Also ich persönlich finde es eigentlich nicht unbedingt unvernünftig, den Optikus da auch mit zu integrieren.
Nee, also klinisch waren wir da auch irgendwie schon so auf dem Weg, ne? Und ich hatte auch schon so Grenzfälle, wo ich dann gesagt habe, okay, wir haben manchmal ja auch mehrere periventrikuläre Läsionen zusätzlich zur klinisch beteiligten Optikus. Und dann sehen wir da auch noch VEP-Auffälligkeiten und dann ist man irgendwie, wenn man dann noch einen pathologischen Liquor hat, bisher halt mit oligoklonalen Banden, dann ist man, denke ich, ganz, ganz gut beraten, wenn man da die Möglichkeit hat, auch die MS-Diagnose dann zu stellen. Ja.
Kommen wir mal zur zeitlichen Dissemination, da hat sich ja auch ein bisschen was getan, ne?
Ja, das ist, denke ich, auch interessant, wobei, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, es war ja schon so, dass wir die oligoklonalen Banden hatten und wenn wir ein räumlich disseminiertes MRT hatten plus oligoklonale Banden, dann konnten wir ja schon auch die MS-Diagnose stellen. Und damit wurde ja das Kriterium der zeitlichen Dissemination auch schon mit den 2017er Kriterien so ein bisschen aufgeweicht. Und jetzt ist es aber auch so, dass man erwartet, wie gesagt, es ist noch nicht publiziert, dass wir eben auch aus Daten, gerade auch aus den CIS-Studien, die man nochmal genauer angeguckt hat, gesehen hat, wenn bestimmte Kriterien im Bild erfüllt sind, zum Beispiel, dass 4 von 5 dann jetzt Regionen betroffen sind oder wenn man 6 oder mehr Central Venous Signs hat, dass man eben die Kriterien der zeitlichen Dissemination nicht mehr braucht und trotzdem ein hohes Risiko hat, sozusagen vom klinisch isolierten Syndrom in MS überzugehen. Und das hat eben dazu geführt, so hat das Javier Monte Alban auf der ECTRIMS eben vorgestellt, dass man, wenn man so eine Konstellation hat, eben keine weiteren Kriterien einer zeitlichen Dissemination mehr braucht, wenn das MRT so eindeutig ist.
Ich höre jetzt natürlich schon die Stimmen, die so sagen, oh mein Gott, ja, also die alten Charcot-Kriterien werden aufgeweicht und man verlässt sozusagen den historischen Pfad. Wie würdest du antworten auf sowas?
Naja, ich glaube, wir können ja nicht daran vorbeigucken, dass auch das MRT sich weiterentwickelt. Und da zugrunde liegen ja auch Studien. Früher hat man gesagt, sowas wie das zentrale Venenzeichen kann man nur im 7-Tesla-MRT sehen. Da wurden jetzt aber auch noch weitere Studien gemacht, die eben zeigen, auch im 1,5, 3-Tesla-MRT kann man solche Dinge sehen. Man bestimmte Sequenzen verwendet, zum Beispiel eben eine SWI-Sequenz, die ja eben dann so Eisenablagerungen ganz gut zeigen, auch zentrale Venen eben in den Läsionen. Und an diesen Befunden kann man ja auch nicht vorbeigucken. Und von daher, wenn solche Läsionen einem mehr Sicherheit geben bezüglich der MS-Diagnose, dann ist das ja ein Zugewinn und ich denke, das ist schon sehr sinnvoll. Das heißt ja auch nicht, dass man jetzt den Liquor nicht zusätzlich nehmen darf und ich würde auch dazu raten, den Liquor immer zu nehmen zur Ausschlussdiagnostik und oft wird man dann ja auch noch zusätzlich typische Befunde zeigen. Ich glaube, es gibt ein Repertoire an Dingen, die man dann in Grenzfällen einfach noch zusätzlich wird machen können und wenn man eben auch eine Behandlung anstrebt, weil der Patient vielleicht auch betroffen ist nach einem ersten klinischen Ereignis, dann hat man jetzt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten in der Zukunft. Ich sehe das deswegen positiv und vielleicht dann in dem Punkt auch weniger dogmatisch.
Ja. Und wie gesagt, 4 unterschiedliche Läsionen als Forderung, dass man auf die zeitliche Dissemination verzichten kann, finde ich auch, sie sind so eindeutig wahrscheinlich vom MRT, dass man das vertreten kann. Ein weiterer, sagen wir mal, wahrscheinlich Kritikpunkt, Streitpunkt könnte natürlich dieses radiologisch isolierte Syndrom sein. Das ist ja auch schon im Vorfeld rumgegangen, dass sich da was geändert hat. Vielleicht kannst du es, du hattest es angesprochen, nochmal genau skizzieren, was man da jetzt verändert hat.
Ja, da muss ich sagen, ich bin ja schon auch so erzogen, ein bisschen als Purist in der Neurologie. Ich erzähle zumindest den Studenten immer, wir befragen den Patienten, Anamnese ist extrem wichtig, ne? Und wir fragen nach Symptomen und dann formulieren wir ein Syndrom und dann kommt eigentlich erst die Zusatzdiagnostik. Ja, und wenn man jetzt eine Diagnose, die man auch behandelt, stellt, vielleicht wenn man einen Zufallsbefund zunächst hat im MRT, jemand ist mit dem Fahrrad gestürzt und es wird ein MRT gemacht und dann sieht man MS-typische Läsionen, dass man dann eine Diagnose stellen kann mit der Möglichkeit, das bedeutet ja auch nicht, dass man die dann zwingend behandeln muss, aber der Möglichkeit, dass man die vielleicht auch behandelt, das ist schon für einen klinisch tätigen Neurologen erstmal schwierig zu akzeptieren und damit tue ich mir auch schwer. Also konkret ist es halt so, auch 2023 wurden ja nochmal Vorschlag gemacht, das RIS neu zu definieren, näher an die McDonald-Kriterien ranzurücken, dass man sagt, wenn man dort mindestens eine MS-typische Läsion in mindestens einer Region findet und dann 2 von 3, nämlich einen positiven Leak vor, eine spinale Läsion oder eben die zeitliche Dissemination in der MRT, dass man dann das RIS diagnostizieren kann, geht man jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, ja, wenn man das RIS hat plus einen pathologischen Leak vor, dann kann man es eigentlich auch MS nennen. Und der Hintergrund ist ein bisschen, dass wenn man die Patienten länger beobachtet, da gibt es eben auch inzwischen lange Verlaufsbeobachtungen, unter anderem von Frau Christine Lebrun-Frenet, die das auch bei der ACTGEMS vorgestellt hat und gezeigt hat, nach 10 Jahren konvertieren dann schon über 50% in eine klinische MS, nach 20 Jahren über 85%. Das sind schon hohe Zahlen und man muss die ja auch nicht unbedingt alle behandeln, aber man kann nicht daran vorbeigucken, dass das dann schon eine Risikokonstellation ist. Und als solche, ob man das dann MS oder RIS nennt, das ist halt eine Frage, auch letztlich, wie man das machen möchte. Aber ich glaube, das wird kontrovers diskutiert werden noch weiter. Und es öffnet halt das Tor für die Behandlung. Aber ich würde auch immer sagen, haben wir ja auch in verschiedenen Gremien immer wieder diskutiert, die MS-Diagnose bedeutet ja nicht zwingend immer sofort, dass ich dann behandle. Aber ich habe zumindest die Behandlungsoption. Ja, und von daher muss man damit verantwortlich umgehen. Ja.
Also ich persönlich muss ja sagen, aus der klinischen Praxis raus finde ich diesen Rissbegriff auch schon schwierig, den Patienten zu vermitteln. Ja. Also mehr Klarheit auch durch die Diagnosekriterien zu bekommen, finde ich jetzt persönlich gar nicht so abwegig. Und wie du sagst, es muss ja nicht unbedingt dann auch eine Konsequenz in der Behandlung resultieren. Obwohl, wenn man sagt, wir haben gelernt, dass sehr frühe Behandlungen auch eventuell für die Patienten einen Vorteil erbringt, könnte man ja auch sagen, ist vielleicht sogar fortschrittlich, das so zu sehen, oder?
Ich denke, es gibt vor allem noch einen wichtigen Aspekt. Da haben wir heute auch auf der DGN nochmal was zu gehört. Da gab es eine Session, die auch so die Neuroimmunologie und die angrenzenden Felder betrachtet hat, auch Richtung Psychiatrie. Und wenn wir eben die RIS-Patienten klassischer Art angucken, sind die ja nicht asymptomatisch. Die haben oft auch eben, sagen wir mal, in der Menge dann auch leiden unter Kopfschmerzen, aber einen Teil haben auch affektive Störungen, Depressionen zum Beispiel. Und da gibt es eben auch Patienten, die, wenn man depressiv Erkrankte untersucht, dass man dann eben auch MS-Läsionen findet und den kausalen Zusammenhang stellt man natürlich nicht immer dann her. Aber wir wissen halt auch noch nicht alles über diese Erkrankung MS und man muss sich dann eben überlegen, wie geht man damit um. Aber wenn man ganz MS-typische Läsionen findet, die sich über die Zeit verändern, zunehmen, und dann ist ja auch die Frage, ob man den Menschen nicht auch was anbieten will, wenn sie auch unter Symptomen leiden, die vielleicht nicht einem demilisierenden Event so richtig entsprechen in unserem bisherigen Verständnis. Aber auch da sehe ich einfach auch Raum, dass wir offen sind, auch für Veränderungen auf dem Gebiet, aber auch vorsichtig bleiben. Ne? Also wir müssen schon auch gucken, dass wir jetzt nicht mikroangiopathische Läsionen bei vaskulär Erkrankten plötzlich zu MS erklären. Aber da gibt es ja tatsächlich auch Aspekte, die hier durchaus diskutiert wurden, auch in dem ACTGEMS-Vortrag.
Ne? Ich bin sehr überzeugt davon, dass das Kontroversen auslösen wird. Aber auf der anderen Seite ist es, wie du sagst, wahrscheinlich auch an der Zeit, dass wir uns diesen Kontroversen stellen. Weniger kontrovers ist ja die Neuerung im Liquor, also Stichwort oligoklonale Banden, Kappa Light Chains. Kannst du das nochmal kurz kommentieren?
Ja, wenn man Liquor untersucht, gucken wir ja sozusagen, gibt es eine intrathekale IgG-Fraktion, die wir jetzt nicht über das Serum erklären. Deswegen wird es dann wahrscheinlich auch vor allem so einen Kappa-Leichtketten-Index geben. Die Kappa-Leichtketten werden ja auch von so terminal differenzierten B-Zellen letztlich gebildet. Und die kann man quantifizieren und die kann man auch in normalen Labores mit Trübungsmessungen quantifizieren. Und das hat halt den Vorteil, dass das breiter verfügbar ist, auch besser standardisierbar, weniger Rater-abhängig. Und ich denke, da fehlt uns noch ein bisschen die Erfahrung. Mir persönlich auch. Also ich denke, da müssen wir auch nochmal genau gucken, was dann in dem Paper stehen wird zu den Kappa-Light-Chains. Aber ich sehe da auch, gerade auf internationalem Gebiet, wo vielleicht oligoklonale Banden nicht überall auch verfügbar sind, auch eine Innovation, an der wir nicht mehr so ganz vorbeikommen. Es ist einfach eine neue technische Entwicklung und für die Labore als objektiver Marker etwas, was, denke ich, einfach auch als Ergänzung zu verstehen. Es soll ja auch gar nicht die oligoklonalen Banden ersetzen, sondern einfach eine Alternative darstellen.
Und dann haben wir ja, du hattest vorhin schon angesprochen, ja tatsächlich weitere Spezifizierungen im Hinblick aufs MRT, was ja auch das hat es ja schon erwähnt, gerade wenn es so um ja Altersläsionen, die mikroangiopathische Läsionen geht, schon vielleicht einen gewissen Fortschritt darstellt. Ne? Stichwort wären da die PEARLS und die Central Vein Sign. Vielleicht auch dazu nochmal deine Meinung und Einordnung?
Ja, also ich denke, wir brauchen die ja nicht, um die MS-Diagnose auch in der Zukunft zu stellen. Wir können genauso wie bisher sagen, wir wollen räumlich und zeitlich disseminiertes MRT haben. Aber gerade in diesen Grenzfällen kann es dann eben doch nur von Nutzen sein, wenn wir noch Spezifitätsmarker haben. Und so wie das sich jetzt darstellt, ist auch die Zahl der Central oder zentralen Venen Zeichen, Läsionen, also wenn man 6 und mehr hat, eben so spezifisch für die Diagnose der MS, dass uns das hilft, die Diagnose abzusichern, gerade in so Grenzsituationen. Wir haben eben nur eine Region zum Beispiel betroffen, sagen wir mal viele periventrikuläre Läsionen, aber keine ganz klare juxtakortikal, kortikale, infratentorielle und spinale. Und dann haben wir eben so eine Konstellation, dass wir da mehrere zentrale Venenzeichen haben und noch einen positiven Liquor, und dann ermöglicht das eben zukünftig wahrscheinlich auch die MS-Diagnose zu stellen. Und ich glaube, man muss dann immer das Gesamtbild sehen und man muss dann nicht eine fragliche kortikale, juxtakortikale zur solchen erklären, sondern kann dann eben anhand dieser zusätzlichen sehr spezifischen Marker für die MS zur Diagnose kommen. Und so ähnlich sehe ich das auch bei den Paramagnetic Rim sein. Da geht es ja, man sagt eigentlich, dass es so chronisch aktive Läsionen sein sollen. Man sieht ja aber teilweise auch schon früh in der Erkrankung. Es sind ja wahrscheinlich so Makrophagen, die eben Eisen aufnehmen um die Läsion herum. Und ich denke, das ist auch etwas, was man berücksichtigen kann. Auch hier muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Bildgebung auch nicht überinterpretiert. Da müssen wir dann auch Erfahrungen sammeln. Wir müssen uns auch überlegen, muss man jetzt in jedes MS-Protokoll wirklich die SVI mit aufnehmen? Weil wir können ja bisher auch noch und wie bisher auch noch weiter die MS-Diagnose stellen, auch ohne diese Sequenzen. Aber wenn wir jetzt so einen Grenzfall haben, kann man ja vielleicht auch nochmal eine SVI machen und sich diese Dinge angucken. Deswegen sehe ich da auch, wenn wir die Daten auch vielleicht noch ein bisschen besser dargestellt in dem Paper bekommen.
Ja, also ich sehe auch den Wert in den Grenzfällen. Also wie häufig hat man dann doch diese Differenzierung, gerade bei Migränepatienten oder bei mikrovaskulär betroffenen Patienten, da kann natürlich so ein spezifischer MRT-Parameter helfen. Für mich wäre allerdings die Frage, hältst du es für umsetzbar? Weil gerade im MRT haben wir ja doch noch einige Defizite, wenn es um, sagen wir, standardisierte Protokolle geht, ne?
Ja, aber da wäre ich jetzt auch, vielleicht bin ich auch zu sehr Optimist, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir haben ja auch noch die weiterhin gültigen 2017er Kriterien, da kann man das Gros der MS-Patienten diagnostizieren. Und wenn man dann eben unsicher ist, dann kann man ja vielleicht auch an ein Zentrum verweisen und sagen, hier, guckt euch den Patienten nochmal an. Und dann hat man vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal eine MRT-Sequenz zu den bestehenden Bildern zu ergänzen und eben spezifisch nach dem zu suchen, was einem vielleicht noch fehlt für die Diagnose. Und so verstehe ich das auch, ne? Auch der angedeutete Algorithmus, ich weiß ja auch noch nicht, ob der dann so durchgeht, aber wie er von Herrn Monte-Alban bei der ECTRIMS jetzt präsentiert wurde in Kopenhagen, der ist eben so, dass man da zusätzliche Elemente hat, die man nutzen kann, aber ja gar nicht muss. Und so würde ich es einfach sehen. Ne? Und du hast angesprochen, bei den vaskulär Erkrankten, Da wird sogar gefordert, dass man eins dieser Puzzle noch nimmt, dass man dann wirklich einen pathologischen Liquor haben sollte oder die recht spezifischen spinalen Läsionen oder eben zum Beispiel Central Venous Signs, um eben zur Diagnose zu kommen. Und das finde ich sogar ganz gut, weil da werden ja auf der anderen Seite auch Fehldiagnosen gestellt, wenn man sich allein auf die bisherigen MR-Kriterien verlässt.
Du hattest den Algorithmus schon angesprochen. Dieser Algorithmus sieht ja in Zukunft keine Unterscheidung mehr zwischen PPMS und RMS vor. Mhm. Wie siehst du das?
Ich sehe das jetzt, also ich weiß nicht, wie dir das ging, aber es gibt Patienten, wo man sich auch mit der Klassifikation manchmal schwer tut, je nachdem wann die vielleicht auch in dem Krankheitsverlauf kommen. Und ich persönlich sehe es auch so, dass es keine so richtig gute biologische Begründung gibt für die Unterscheidung dieser beiden Verlaufsformen. Die sind schon klinisch oft distinkt, aber auch eben nicht immer. Es gibt eine gewisse Überlappung. Und es ist ja so, dass das jetzt letztlich eingearbeitet wird in einen Algorithmus, es aber doch Spezifika gibt, nämlich bei der räumlichen Dissemination, zum Beispiel bei der PPMS wird es wahrscheinlich so sein, dass zwei spinale Läsionen ausreichen für die Diagnose der PPMS zusammen mit dann zum Beispiel einem pathologischen Liquor. Und insgesamt würde ich auch sagen, wie gesagt, versuchen, so einen Algorithmus so einfach und klinisch handhabbar wie möglich zu machen. Und da sehe ich einen Fortschritt, weil da ist man dann immer für die PPMS in einen anderen Algorithmus guckt und nochmal überlegt, passt das? Das war früher noch schwieriger vor den 2017er Kriterien, fand ich. Da musste ich selber oft noch nachgucken. Jetzt die 2017er waren da schon ein Fortschritt. Aber ich glaube, man kriegt es auch tatsächlich in einen Algorithmus und man muss den dann ein paar Mal genauer angucken und über die Zeit wird man damit klarkommen. Und biologisch betrachtet finde ich das sinnvoll.
Mhm. Ich meine, wir sind jetzt ja tatsächlich alle wesentlichen Punkte durchgegangen. Mich würde jetzt eigentlich am Schluss nochmal interessieren, wie ist denn dein persönliches Fazit? Also natürlich vorbehaltlich dessen, dass wir noch nicht alles wissen und nicht die Publikation gelesen haben, aber würdest du sagen, Fortschritt oder irgendwie doch eher vermehrt Unruhe, was die Kriterien bringen? Wie ist dein Fazit über die Entwicklung?
Also ich habe das mir live angehört in Kopenhagen und ich muss aber gestehen, ich habe es mir danach, man kann das ja heute zum Glück im Nachgang nochmal anhören, noch zwei, dreimal angehört, weil im ersten Schritt dachte ich, ups, das überrascht mich ja jetzt doch und ich kann es auch nur teilweise nachvollziehen. Es gibt auch Aspekte, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen, so sechs zentrale Venenläsionen, warum sind es jetzt sechs und so. Also da brauche ich auch selber noch ein paar Informationen, da bin ich auch noch nicht mit allem so ganz happy, aber so insgesamt habe ich ja schon auch gesagt, im Großen und Ganzen betrachte ich das als Fortschritt. Ich glaube, wir sollten das, was das MRT an zusätzlichen Markern hat, einfach auch nutzen. Entwicklungen, die sich labortechnisch ergeben, daran nicht vorbeigucken. Und auch wenn wir haben ja auch eben jetzt den Vorteil, dass CIS-Studien gemacht wurden, dass man die Patienten noch länger verfolgen kann. Wir gewinnen dann zusätzliche Informationen und dann kommt man gar nicht umhin, die Diagnosekriterien nochmal zu überarbeiten. Und das wird ja auch nicht die letzte Überarbeitung sein. Also alle 4-5 Jahre gibt es da ja dann doch noch wieder mal einen neuen Aufschlag. Und ich glaube, das ist gar nicht so daneben, aber man wird sich ganz schön gewöhnen müssen. Und ja.
Kevin, ich danke dir für diesen Deep Dive in die Diagnosekriterien. Uns kann man Gott sei Dank auch zurückspulen, was wahrscheinlich ganz gut ist. Echt ganz prima, dass wir das so detailliert durchgehen konnten. Ich danke dir ganz herzlich.
Ja, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.